Ja, ich freue mich, hier in eurer Mitte zu sein und zu euch sprechen zu dürfen. Ich freue mich auch, dass bin ermutigt worden dadurch heute Morgen, dass ich gemerkt habe, hier gibt es Leute, die haben den Text scheinbar vorher schon gelesen. Ja, der Dieter sprach schon davon, von dem, was nachher passen dürfte, und auch Rita in ihrer Kindergeschichte. Und tatsächlich, die beiden Dinge, die passen. Ja, wie sollte das auch anders sein, weil es hier im Text steht? Von daher bin ich auch sehr ermutigt, dass ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt. Wenn man nach Polen fährt, zu dem KZ Auschwitz, also zu dieser Gedenkstätte, die heute da ist, dann sieht man beim Eingang des Konzentrationslagers der Nazis, die sie damals gemacht hatten, sieht man in geschwungenen Lettern einen Satz oder eigentlich nur drei Wörter. Und da steht drauf: Arbeit macht frei. Arbeit macht frei. Welch ein Sarkasmus und welch ein Hohn, wenn man bedenkt, dass diese armen Menschen, die dorthin kamen, niemals, niemals frei kommen sollten. Denn das war beschlossen von den Nazis in der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Das war beschlossene Sache, dass diese Menschen dort vernichtet werden sollten. Das war kein Konzentrationslager, wo etwas umerzogen werden sollte, was man immer so, so nach vorne geschrieben hat, gestellt hat, sondern das war ein Vernichtungslager der Nazis. Und wahrscheinlich ahnten das die meisten auch schon, und das war vielleicht der letzte Strohhalm, den sie hatten, an den sie sich klammerten. Vielleicht, wenn wir arbeiten und wenn wir uns hier gut einbringen, vielleicht kommen wir frei. Aber ich denke, die meisten hatten das schon so geahnt, dass es um Vernichtung geht, und das war ja auch so der Fall. Im übertragenen Sinne, in unserem Leben, gibt es auch viele Angebote, die uns scheinbar frei machen. Ein jeder von uns will ja frei sein, will ja selbstbestimmt leben. Also ein jeder möchte Freiheit erleben. Und es gibt Angebote, die uns frei machen sollen, aber die auf der anderen Seite alles andere tun als das, sondern sie versklaven uns und sie zerstören uns. Sie gehen hin bis zur Zerstörung. Ich denke da an den ersten Zug an einer Zigarette. Der erste Zug, das riecht nach Freiheit. Vor allen Dingen, wenn man die Werbung, früher gab es die Werbung von Marlboro, wo ein einsamer Cowboy in der Prärie am Lagerfeuer sitzt. Das muss doch wohl Freiheit sein, oder? Keiner oder die wenigsten sprechen von den Folgen. Raucherlunge, faule Zähne, Raucherbein, Lungenkrebs, der verstärkt bei Rauchern auftritt, davon spricht keiner. Ein anderes Angebot, gute Stimmung mit Alkohol, ein prickelnder Sektempfang, so fängt es ja eigentlich ganz harmlos an. Ein prickelnder Sektempfang, und dann kommen dann später die weiteren Getränke, die härteren Getränke. Bei Jugendlichen, um eine bessere Stimmung bei den Feiern zu haben, da verwendet man Alkopops, da ist nur ein kleiner Schuss Alkohol drin. Ja, ist nur ein ganz kleines bisschen, und dann ist man einfach gut drauf, ne? So entspannt, locker, beschwingt, und ja, die Stimmung ist einfach gut, oder? Wenn diese jungen Leute einen Alkoholiker sehen würde, der in der Gosse liegt und an seinem Erbrochenen erstickt ist, würde keiner mehr davon einen Schluck zu sich nehmen. Ein Angebot der Freiheit, das zu einer Bindung, zu einer katastrophalen Bindung und hin zum Tod führen kann, führen wird, wenn die Abhängigkeit da ist. Ich denke an ein anderes Angebot, einen ersten Joint rauchen. Ist ja nichts, also da ist ja keine große Abhängigkeit zu befürchten. Ja, und die anderen gehen natürlich noch schon einen Schritt weiter und setzen sich einen ersten Schuss. Das ist einfach gut. Man kann der Realität, aus der Realität flüchten, weil die so grausam ist, so böse ist. Und man kann der Realität entfliehen oder man kann sein Bewusstsein erweitern. Ja, das ist dann halt, ich habe keine Ahnung, ich spreche davon wie einer, der vom Schwimmen lernt, aber nicht schwimmen kann. Also ich habe es nie probiert mit diesen Drogen, auch mit dem Alkohol oder mit den Zigaretten nicht. Aber es ist ja schon ganz interessant, dass die Abhängigkeit die man eigentlich dann ausklammern will, dass die zu einer Abhängigkeit und zu einer elenden Sklaverei führt. Bis hin zur Zerstörung der eigenen Existenz. Von wegen Freiheit, die man gerne erleben möchte, von wegen Freiheit. Es ist Abhängigkeit, in die wir geraten, bis hin zu einer Sklaverei, in der wir gebunden sind und bis hin zu der Zerstörung unserer Existenz, weil wir nicht mehr loslassen können. Freiheit, was ist Freiheit überhaupt? Und gibt es wirkliche Freiheit überhaupt zu erfahren für mich in meinem Leben? Nun, das hängt davon ab, was ich als Freiheit definiere. Ist man nicht immer irgendwie gebunden? Ich denke da an Gebote, an Verbote, an Richtlinien, an Anweisungen, die wir zu befolgen haben, an Guidelines, so würde man das heute nennen, Neudeutsch. Ja, wir müssen alle in einem Land Gesetze beachten und wir müssen entsprechend gehorsam sein den Anweisungen von bestimmten Personen, ob das Polizei oder irgendwelche anderen Institutionen unseres Staates sind. Wir müssen den Behörden Gehorsam leisten. Gibt es denn dann eine Ungebundenheit? Gibt es denn dann wahre Freiheit überhaupt? Oder ist das nur eine Illusion? Nun, wie gesagt, das hängt davon ab, wie man Freiheit definiert. Freiheit gleich Ungebundenheit, Unabhängigkeit. Da habe ich große Zweifel, ob es die überhaupt gibt. Freiheit gleich Ungebundenheit, unabhängig sind wir, glaube ich, nie. Oder definieren wir Freiheit vielleicht im Sinne von eigenständig, dass ich es gelernt habe, auf eigenen Füßen zu stehen, jetzt rein wirtschaftlich oder rein personell, aber auch darüber hinaus, dass wir im Geistlichen lernen, eigenständig zu sein und eigenständige Entscheidungen zu treffen. Eigenständigkeit, davon spricht die Bibel schon sehr wohl. Die Bibel spricht an sehr vielen Stellen von, nun stehet fest im Glauben, seid fest in der Nachfolge, mit meinen Worten. Galater 5, Vers 1, B, da heißt es ja auch, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Seid fest in der Freiheit, steht fest in der Freiheit. Ja, nicht im Sinne von unabhängig sein, unabhängig von Gott oder von welcher Macht auch immer, sondern im Sinne von eigenständig, seid eigenständig, eigenverantwortlich in eurem geistlichen Leben. Unabhängigkeit kennt die Bibel so nicht, im Gegenteil. Wir sind immer Knechte. Wir sind immer Knechte einer Macht. Entweder sind wir Knechte Gottes oder wir sind Knechte Satans. Wir sind Knechte der Sünde. Oder die Knechte Gottes. Wir sind nie unabhängig. Wir sind immer jemandes Knecht. Nun könntest du jetzt sagen, wenn du vielleicht Gott noch nicht kennst und hier in dieser Mitte bist, könntest du ja vielleicht sagen, okay, wenn es denn so ist, wenn ich sowieso nicht unabhängig sein kann, was soll's? Wem ich dann mein Gehorsam schenke? Ist es dann überhaupt entscheidend, wem ich dann gehorsam bin? Oh, ich glaube schon. Das Ziel, das erreicht werden soll mit einer bestimmten Abhängigkeit von einer Macht, ist ein ganz unterschiedliches. Lass uns mal hören, was Jesus dazu sagt. In Johannes 10, Vers 10, da heißt es, ein Dieb, und damit ist der Satan gemeint, der falsche Hirte, nicht der gute Hirte, der Jesus selbst ist, sondern der falsche Hirte, der Satan, da heißt es, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge, Leben im Überfluss, sagt Jesus. In der Abhängigkeit von Jesus finden wir Freiheit, finden wir Leben im Überfluss. In der Abhängigkeit von Satan, wir haben es ja gelesen, er kommt nur zu stehlen, zu schlachten und letzten Endes sein Endziel, auch wie es bei der Judenfrage, der Endlösung der Judenfrage bei den Nazis war. Sein Endziel ist es, Menschen zu zerstören, Menschen kaputt zu machen, im seelischen oder im körperlichen Bereich, wo auch immer. Satan möchte uns zerstören. Und das ist ein sehr entscheidender Unterschied. Es geht um Tod oder Leben, wem wir denn nun angehören. Wir haben ja die Textlesung schon gehört, da geht es ja um den Aufruf zur rechten Freiheit. Ich habe das Thema so formuliert: Die wahre Freiheit findet man erstens alleine in Christus. Zweitens, die wahre Freiheit basiert, also gründet sich alleine auf den Glauben an ihn, an Christus. Und drittens, die wahre Freiheit ist immer ein Ärgernis. Die wahre Freiheit ist immer auch ein Ärgernis, denn sie bezieht sich auf das Ärgernis des Kreuzes. Und das war schon immer ein Ärgernis für jeden in dieser Welt. Und als letzten Gedanken, wahre Freiheit ist vor Missbrauch nicht sicher. Wahre Freiheit kann und wird missbraucht. Und so ist es auch immer wieder gewesen und auch heute in unserer Zeit. Der erste Punkt, die wahre Freiheit findet man alleine in Christus. Die ersten vier Verse, da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und ihr seid aus der Gnade gefallen. Eine interessante erste Formulierung, die wir hier finden, da heißt es, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Zur Freiheit befreit, das ist ein Wortspiel, doppelt positiv besetzt. Die letzten vier Kapitel, die wir hatten, Kapitel 1 bis 4 im Galaterbrief, da ging es sehr stark darum, dass wir frei sind von dem Gesetz, frei sind von der Vergangenheit, die uns immer wieder einholen versucht. Wir sind frei von etwas. Jetzt formuliert es Paulus positiv und er sagt, zur Freiheit hat euch Christus berufen, seid ihr berufen. Das heißt nicht Freiheit von, sondern Freiheit zu etwas ganz Bestimmtem. Zur Freiheit, er schaut also nach vorne, er orientiert sich nach vorne. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Doppeltes positives Wortspiel. Nicht aus der Knechtschaft befreit, sondern zu etwas Neuem, das angefangen wird. Er wendet seinen Blick nach vorne. Gott hat uns befreit und er möchte, dass wir uns nicht wieder irgendwie einfangen lassen. In irgendwelchen geistlichen Gedankengebäuden, in irgendwelchen Strukturen, in irgendwelchen selbst auferlegten Regeln und Geboten, sondern Gott möchte, dass wir frei sind. Frei sind, das heißt selbstständig, nicht unabhängig. Nicht Freiheit im Sinne von unabhängig, das hatte ich ja schon erwähnt, sondern frei sein im Sinne von selbstständig und verstehen, warum ich das eine tue oder das andere lasse. Darum geht es, Paulus an dieser Stelle. Es geht ihm nicht um Kosmetik sein, sondern es geht ihm hier darum, dass wir eine selbst erstellte Scheinfrömmigkeit nicht einnehmen und dafür unsere Freiheit in Christus aufs Spiel setzen. Es geht also um alles oder nichts. Es geht um die Entscheidung, die das eine oder das andere ausschließt. Wenn wir meinen, wir werden durch das Gesetz gerecht, dann müssen wir es komplett halten. Nicht nur ein Teil davon, das sagt er auch. Aber vor allen Dingen dann ist diese Stütze uns auch erforderlich, um vor Gott zu bestehen später einmal. Und das können wir nicht, weil das Gesetz dazu nicht in der Lage ist. Und deshalb kommt es darauf an, dass wir nur in Christi Blut und Gerechtigkeit unsere Rettung sehen. Offensichtlich wollten die Judaisten nicht das ganze Gesetz halten. So ist es hier jedenfalls deutlich zu erkennen. Hier geht es sehr stark um die Beschneidung, also um das Symbol des Gesetzes. Aber Beschneidung steht fürs ganze Gesetz. Du kannst nicht einen Teil rausnehmen und sagen, ich hole mir die Rosinen raus, die mir gefallen, und das andere lasse ich weg. Das geht nicht. Du kannst nur entweder Beschneidung annehmen, in dem Sinne, dass man das ganze Gesetz als heilsverbindlich ansieht, oder man lässt das Gesetz zur Seite. Man kann viele Dinge halten, die im Gesetz stehen, weil sie einfach auch ethisch oder moralisch oder auch gesundheitlich, was unseren Körper betrifft, positiv sind. Aber sie haben nichts und gar nichts mit unserer Errettung zu tun. Das muss klar sein. Paulus sagt hier, und das wird so deutlich, dass es scheinbar nur um etwas ging, um eine bestimmte Sache ging. Er sagt, ich aber, wenn ich die Beschneidung noch predige oder predigte, könnte man auch sagen, warum leide ich dann Verfolgung? Nun, anscheinend haben die Judaisten gesagt in Galatien, in der Gemeinde in Galatien, schaut mal, der Paulus lehrt doch das Gleiche. Woher haben sie das? Nun, er hatte ja, als er mit Timotheus in Jerusalem ankam, um keinen Unmut zu erzeugen bei den Juden, nicht Judenchristen, ja, sondern bei den Juden, um da nicht einen Anstoß zu erzeugen, hat er ja seinen Diener Timotheus, der ja eigentlich halb Grieche, halb Jude war, sein Vater war ja Grieche, hat er beschnitten. Und jetzt nehmen die Judaisten das als Vorwand und sagen, Paulus hat es doch selbst getan. Mit anderen Worten, er predigt ja die Beschneidung und damit das Gesetz. Aber warum tat Paulus das bei Timotheus? Tat er das, weil er dachte, sonst würde Timotheus nicht errettet werden? Das stimmt so nicht. Nein, im Gegenteil, Paulus tat das nur, um keinen Anstoß zu erwecken. Das Zeichen der Beschneidung steht fürs Gesetz und da stand Paulus eindeutig nicht dafür. Die Frage ist, und das hatte ich ja eben schon erwähnt, welchen Weg der Rechtfertigung wir gehen. Welchen Weg der Rechtfertigung, worauf wir unsere Rechtfertigung beziehen? Ist es auf unsere Eigenleistung? Wir sind die meisten ja hier im Raum Spätaussiedler. Und Spätaussiedler haben eine Eigenschaft, sie sind sehr produktive Leute, ja, in verschiedenen Hinsichten, aber vor allen Dingen auch, was Schaffe-Schaffe-Häuslebauer betrifft. Ja. Und einige von uns haben ja auch schon Häuser gebaut. Ist ja nicht anders. Und es fällt mir ganz persönlich auch echt schwer, diese Sache einfach nur so Gott zu überlassen. Ich würde doch gerne einen Teil zu meiner Errettung beitragen. Ich möchte doch etwas leisten. Ich möchte etwas beitragen dazu. Aber merken wir, was für eine Dummheit das ist? In dem Moment, wenn wir sagen, wir wollen etwas zu unserer Errettung beitragen, sagen wir im gleichen Zug, dass die Errettung durch das Kreuz nicht mehr erforderlich ist. Da wäre Christus und sein Tod nicht mehr nötig gewesen. Entweder wir beziehen uns auf Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz oder und sagen, sie ist die heilsnotwendige Sache, die wir angenommen haben, oder wir beziehen uns auf das Gesetz, auf irgendeine Eigenleistung und sagen, ja, so schlecht sind wir ja gar nicht. Wir durch unsere Leistung, wir bringen ja schon was auf die Beine. Aber dann ist das Gesetz unsere Rechtfertigung, die es aber gar nicht sein kann. Gesetz oder Gnade. Er sagt ja auch, ihr seid aus der Gnade gefallen, die ihr durch das Gesetz gerecht zu werden glaubt. Ihr habt Christus verloren, sagt Paulus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Ein paar Gedanken zur Anwendung. Eigentlich meine ich, ist es einfacher, unter einem Gesetz zu leben, als ohne ein bestimmtes Gesetz. Nun gut, ich meine, wir sind nicht ohne Gesetz, wir sind nie ohne Gesetz. Wir leben im Gesetz Christi oder in dem Gesetz dieser Welt. Aber eigentlich ist es einfacher, unter einem Gesetz zu leben, als ohne das Gesetz. Warum meine ich das? Nun, das Gesetz ist so eine Checkliste, wisst ihr? Da steht drin, du sollst nicht, du sollst. Und ich mache Häkchen. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Eigentlich klasse Christ, alles eingehalten. Wir haben abgehakt, mehr nicht. Wir haben vielleicht gar nicht verstanden, warum wir das tun. Und wir haben es auch gar nicht mit unserem vollen Herzen gemacht. Aber Hauptsache, wir haben unsere Checkliste und können abhaken. Und dann sind wir glücklich. Man muss auch gar nicht überlegen, was sagt das Wort. Man muss das Wort nicht studieren, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Sondern was die Brüder von hier vorne sagen, es ist gut, dass es sie gibt und dass sie hier vorne das weitergeben, was die Bibel auch sagt. Aber was die Brüder hier vorne sagen, das muss ich einfach nur abarbeiten, abhaken. Und damit ist alles erledigt in meinem Christsein. Aber ist das die Freiheit in Christus? Ist das die Eigenständigkeit in Christus, zu der uns Christus befreit hat? Ja, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Hat das etwas mit Selbstständigkeit zu tun? Aber nicht nur für uns als einzelnen Christen ist es viel einfacher, mit dem Gesetz zu leben. Oder wäre es einfacher, mit dem Gesetz zu leben, mit Anweisungen zu leben, sondern auch für die Gemeindeleitungen ist es viel einfacher. Zum Beispiel könnte man als Gemeindeleitung einfach sagen, ja, wir trinken keinen Alkohol. Und damit ist die Sache klar vorgegeben. Alkohol ist Sünde. Nur das Problem, dass die Bibel das so nicht deutlich sagt. Alkohol führt zu Sünde, aber Alkohol als solches ist nicht automatisch Sünde. Und von daher wäre es natürlich einfacher für die Gemeindeleitungen, um gar nicht eine Gefahr entstehen zu lassen für Mitglieder der Gemeinde, einfach alles abzuhaken und alles zuzumachen, überall Mauern aufzubauen und zu sagen, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht und das auch nicht. Und dann ist die Sache klar und gut. Und jeder hält sich hoffentlich dran. Tut keiner, tun die meisten nicht. Aber wenn sie sich daran halten, ist die Sache erledigt. Und dann könnte man sagen, okay, dann ist die Gemeindeleitung, sind wir fein raus. Wir haben es gesagt, Punkt, fertig, aus. Das wird gemacht. Es ist eigentlich für jeden einzelnen Christen, wie auch für die Gemeindeleitung, einfacher, einfach nur nach Geboten zu leben. Aber die Bibel fordert uns auf, eigenständig zu sein. Das heißt, ich muss morgens überlegen, was nehme ich für Klamotten aus dem Schrank? Jetzt auch bei dieser Hitze. Ja? Oh Mann, es ist ja so heiß. Ne? Also man kommt ja um. Ich habe noch keinen gesehen, wir haben keinen Hitzetoten, glaube ich, noch hier zu beklagen gehabt. Aber man kommt ja fast um. Und dann muss man halt die Klamotten alle sehr, sehr freizügig wählen. Das fängt schon morgens am Schrank an. Was ziehe ich an? Was kann ich tun? Was kann ich lassen? Was sollte ich tun und was sollte ich lassen, um keinen Anstoß zu erwecken auf der einen Seite? Um anderen ein gutes Vorbild zu sein, um sie voranzubringen im Geistlichen. Wie kann ich ein Zeugnis für meinen Herrn sein? Das sollte meine Frage sein. Ja? Und wir müssen nicht nur einfach eine Checkliste abhaken. Das ist viel zu billig, dazu bist du doch nicht berufen. Du bist zur Freiheit berufen, damit du eigenständig Entscheidungen treffen kannst, die aber von Christus geprägt sind. In Freiheit zu leben ist oft schwieriger als unter der Gesetzlichkeit. Es gibt eine ganz einfache afrikanische, simple Methode, um kleine Äffchen zu fangen. Kleine Äffchen sind ja super teuer, wenn man die kauft. Die dürfen ja eigentlich gar nicht verkauft werden. Aber über schwarze Kanäle kann man irgendwo an solche kleinen Äffchen, dressierte Äffchen natürlich auch kommen, die man zu Hause gerne vorzeigen möchte. Also ich weiß nicht, wer von uns so einen hat, aber wie dem auch sei. Es zahlen Leute ein Wahnsinnsgeld dafür. Wie fängt man diese kleinen Äffchen? Auf dem Ast hinterher, da bist du viel zu langsam dazu, da wird es wohl nicht klappen. Also wie fängt man ein Äffchen? Die Kindergeschichte lässt grüßen von Rita. Oh, wo ist sie jetzt? Gerade mal raus. Aber die Kindergeschichte lässt grüßen. Wie fängt man ein kleines Äffchen? Nur ganz einfach. Man stellt am Waldrand, am Dschungelrand, stellt man so Tonkrüge auf mit einem ganz engen Flaschenhals. Ja? Und da tut man Mandelkerne hinein, viele Mandelkerne. Und das kleine Äffchen kommt an und packt da durch den engen Flaschenhals, greift die Mandelkerne und freut sich schon, gleich reinzubeißen. Das Problem ist nur, die Faust lässt das nicht zu, dass sie wieder rauskommt mit ihrer Hand, mit ihrer Faust. Und dann hängt sie an dem Ding fest und kommt nicht raus. Aber das Äffchen ist ja so dumm, das ist ja ganz anders als wir, das Äffchen ist ja so dumm, dass sie sagt, nein, ich lass nicht los, ich halte das fest. Und das tut sie auch, das tut das kleine Äffchen. Und dann kommt der Jäger schon um die Kurve und sieht das kleine Äffchen. Und das Äffchen müsste eigentlich nur eins machen, es müsste einfach nur die Faust aufmachen und die Hand rausziehen und dann wäre es weg. Aber das tut sie nicht, das tut das kleine Äffchen nicht, weil ich will ja den Mandelkern haben. Dann kann man sagen, okay, dieses blöde Äffchen, ne? Wir sind ja ganz anders, oder? Wäre schön, wenn das so wäre. Aber oft sind wir auch genauso. Nicht loslassen, nicht mehr loslassen. Dabei könnte es doch so einfach sein, auch in der Nachfolge Jesu. Wir könnten einfach loslassen, auch die Dinge, die uns ja nicht so gut anstehen. Wir könnten das einfach unter das Kreuz bringen und es abgeben und loslassen, damit wir nicht wieder in Gefangenschaft geraten. Oder wir könnten auch loslassen die Gesetzlichkeiten, die wir so denken, wenn wir das und das und das erfüllt haben, dann sind wir besonders gute Christen. Wir könnten das loslassen und könnten dann zur echten Freiheit, in den nächsten Schritt kommen, zur echten Freiheit. Aber das tun wir nicht. Wir sind ja viel cleverer als das kleine Äffchen. Ich komme zum zweiten Punkt. Echte Freiheit basiert alleine auf dem Glauben. Vers 5 und 6, da heißt es, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Die echte Freiheit basiert alleine auf dem Glauben an Jesus. In der Bibel heißt es ja auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also ohne Glauben kannst du nicht vor Gott erscheinen. Von daher, ohne Glauben oder echte Freiheit basiert alleine auf dem Glauben. Denn hier heißt es ja in Vers 5, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Das heißt, die ist noch nicht eingetreten. Die Gerechtigkeit, die wird uns jetzt schon zugesprochen, aber die werden wir dann eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, werden wir dann wahrnehmen, weil dann wird es nämlich heißen, dass wir im Buch des Lebens stehen. Und dann ist damit unsere Frage der Schuld bereinigt. Unsere Freiheit basiert auf dem Glauben an Christus, auf sonst nichts. Und das sahen die Judaisten in Galatien wohl anders. Wo bleiben denn unsere guten Vorsätze, wie ich eben auch schon erwähnt habe? Wie kann ich zeigen, wie besonders fromm ich bin, dass ich mich von den anderen abhebe? Nun tatsächlich, zuerst einmal ist Glauben etwas Passives. Ich nehme etwas an, mehr nicht. Ich muss nichts leisten. Und das ist, wie ich eben schon erwähnt habe, sprich Spätaussiedler, das ist so ein wenig vielleicht unser Problem, dass es etwas Passives ist, dass wir nicht etwas beitragen können. Hier heißt es, wir warten im Geist durch den Glauben auf die Rechtfertigung, auf die man hoffen muss. Der Glaube hofft also auf etwas, was noch nicht eingetreten ist. Der Glaube stellt eine absolute Abhängigkeit von Jesus dar. Denn unser Glaube fokussiert sich ja auf sein Heil, auf Golgatha. Der Glaube hofft, dass Jesu Gerechtigkeit, die er erworben hat, dass sie auch uns zugerechnet wird. Einfach als Geschenk, einfach aus Gnade. Und das ist Glaube. Glaube hofft darauf, dass uns die Rechtfertigung von Christus uns zugesprochen wird, als Geschenk und aus reiner Gnade. Unsere Theologie muss sich ändern, insofern, dass sie nicht mehr die Theologie der drei Buchstaben, sondern die Theologie der fünf Buchstaben wird. Nicht mehr, ich muss etwas tun, sondern er hat getan. Er hat vollbracht. Das genügt. Das soll genügen. Es ist, so sagt Paulus hier an dieser Stelle, es ist nicht entscheidend, ob wir Juden oder Heiden sind, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Es ist entscheidend, dass wir den gleichen Glauben haben, dass wir an den glauben, der für uns das Heil, die Rechtfertigung erworben hat. Römer 5, Vers 18 heißt es, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. So ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Allein aus Glauben können wir das annehmen. Die Rechtfertigung ist durch Christus zu erwerben, durch sonst niemand. Aber dann, wenn wir in der Nachfolge stehen, wenn wir im Glauben stehen, haben wir die Freiheit in Christus, aktiv zu werden, im Glauben aktiv zu werden. Und jetzt sind wir wieder in unserem Element, jetzt können wir was leisten. Jetzt können wir was leisten. Hier heißt es, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Jetzt können wir uns überlegen, was können wir heute Nachmittag tun, jemandem etwas Gutes tun, der zum Beispiel ein Freund, ein Bekannter oder ein Besucher unserer Gemeinde ist. Wie können wir ihm etwas Gutes tun? Nun, Tipp, vielleicht zum Kaffee einladen, vielleicht ein bisschen unterhalten. Vielleicht auch gleich nach dem Gottesdienst nicht gleich weglaufen, sondern ein bisschen Austausch haben. Und wenn ihr Austausch habt, denkt doch mal nicht nur daran, was ihr so alles geleistet habt und versucht nicht, wie man so in Social Netzwerken das ja immer so weitergibt. In den sozialen Netzwerken geht es ja nie darum, was ein anderer tut. Es geht ja immer nur darum, was ich tue. Ich bin in Urlaub, ich mache das und ich denke das und ich denke das. Wen interessiert es eigentlich? Kannst du heute Nachmittag einfach mal, oder wenn du jetzt gleich nach dem Gottesdienst mit anderen ins Gespräch kommst, dann frag doch einfach mal, wie es ihm geht. Das wäre doch viel besser. Das wäre ein Zeichen der Liebe. Das wäre ein Zeichen, dass du dir um ihn Gedanken machst. Und das würde doch viel mehr bringen. Ihm und auch dir dann später. Aber das wäre ein Zeichen der Liebe. Fang doch mal mit kleinen Dingen an. Du musst doch nicht gleich die ganze Welt verändern. Aber fang doch mal mit kleinen Dingen an. Mit den Dingen, die du morgen am Tag, wie es Bernie eben auch sagte, wenn du morgen auf Arbeit bist, wo du jemanden triffst, was du ihm sagen kannst. Es genügt manchmal wirklich eine Kleinigkeit. Ein kleines Zeugnis, das sich gerade ergibt in der Art der Arbeit, die du gerade hast vielleicht, dass du einfach ein Zeugnis weitergibst. Der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Und durch die Liebe, da ist unser Einsatz gefragt. Da dürfen wir etwas einbringen. Aber, merken wir, nicht aus Pflicht. Nicht, weil wir es müssen. Nicht, weil wir es sollen, sondern weil wir es dürfen. Wir sind so frei, etwas zu tun oder nicht. Gott hat uns die Freiheit gegeben. Das ist ja auch das Thema heute Morgen. Die wahre Freiheit. Wir sind frei, dann in Liebe anderen Gutes zu tun. Wir müssen nicht, sondern wir dürfen. Und das ist ein gravierender Unterschied, weil das eine nämlich von meinem Herzen geht. Ich tue etwas gerne einem anderen, den ich lieb habe. Oder ich muss es halt tun. Dann ist es Pflichtveranstaltung. Also die Liebe, die durch den Glauben tätig wird. Hier geht es um unseren Einsatz. Das war den Galatern aber offensichtlich zu wenig. Ich komme zum dritten Punkt. Wahre Freiheit ist immer ein Ärgernis. Denn diese wahre Freiheit baut auf das Ärgernis des Kreuzes. Vers 7 bis 11, wenn wir das durchlesen würden. Ich lese nur den Vers 11. Da heißt es, ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predigte, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes doch aufgehoben. Das Ärgernis des Kreuzes. Was ist damit gemeint? Nun, die Juden suchten ja durch das Gesetz gerecht zu werden, was ihnen niemals gelang. Und dazu hat Gott es auch nie gegeben. Wer das so versteht, der hat was falsch verstanden. Die Juden suchten durch das Gesetz gerecht zu werden und nun einfach so beiseite lassen und das war's, das war ihnen einfach zu wenig. Wo bleibt denn da die Tradition? Die Gewohnheit, die sie hatten, die Frömmigkeit, die sie sich angeeignet hatten, die sie geübt hatten, die ja auch bestimmt gut war, die sie auch hätten halten können, füge ich hinzu, nur nicht mehr darauf ihr Heil begründen. Das ist ja das Entscheidende. Es war ihnen einfach zu wenig. Gnade als Errettung ausreichend? Ärgernis bedeutet aus dem Griechischen kommend, Skandalon bedeutet ein Skandal. Das Wort ist einfach aus dem Deutschen, ist aus dem Griechischen abgeleitet. Skandalon bedeutet, das ist ein Skandal. Das Kreuz ist und war immer schon ein Skandal. Für die Ungläubigen, für die Juden, die damals gelebt haben. Ich meine, das Christentum baut ja auf das Judentum auf. Und für die Juden, die da nicht mitgehen wollten, war das Kreuz ein Skandal. Wie kann man nur? Wie kann man nur das Gesetz beiseite lassen und jetzt einfach nur an das Kreuz sich wenden, also an Christus, der am Kreuz unsere Rechtfertigung erworben hat. Ein Skandal, das Kreuz. Schaut mal, alle drei monotheistischen Weltreligionen, die wir auf dieser Welt haben, ich glaube, es sind die drei großen, sagen wir es mal so, alle drei großen monotheistischen Weltreligionen, das Judentum, das Christentum, das darauf aufbaut, und der Islam, glauben alle an einen ewigen Gott. Sie glauben auch alle an einen allmächtigen Gott. Er kann alles. Er hat alles in seiner Hand. Sie glauben an einen erhabenen Gott, vor allen Dingen der Islam. Sie glauben an einen allwissenden Gott. Das sind sie alle gleich. Eine Eigenschaft, auf jeden Fall in dieser Deutlichkeit, finden wir nur beim Gott der Bibel, beim Gott im Christentum, finden wir die Vollendung. Unser Gott ist Gott, ein Gott der Liebe. Und das ist der Gott im Islam überhaupt nicht, ist Allah überhaupt nicht. Er will es auch gar nicht sein. Er ist der Unnahbare, der Allwissende und der über allem Schwebende und derjenige, der alles kontrolliert. Aber er ist nicht Gott der Liebe. Das wollte er auch nie sein, offensichtlich. die eine Eigenschaft, die Gott dazu getrieben hat, seinen Sohn auf diese Welt zu senden und seinen Sohn ans Kreuz getrieben hat. Diese eine Eigenschaft Gottes ist die Liebe. Und diese bedingungslose Liebe, diese Liebe ist ein Skandal. Das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht sein. Nun, in 1. Korinther 1, 22, 23, da heißt es, dort, wo das Evangelium gepredigt wird, sieht Paulus Folgendes. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, ein Skandal und den Griechen eine Torheit, eine Dummheit. Wie kommt man nur auf so eine Geschichte? Das Kreuz Jesu ist ein Skandal. Und das war es wohl auch für die Judaisten, jedenfalls zu einem bestimmten Teil. Denn durch das Kreuz alleine wäre scheinbar keiner selig geworden. Es war ein Ärgernis. Das Evangelium wäre zu einfach, ohne dass wir etwas dazu tun können. Sie suchten faule Kompromisse. Sie sagten, das war ja meine erste Predigt über Galater, sie sagten, Christus und, da muss noch was sein. Christus plus, da muss noch etwas kommen. Nicht nur Christus allein, das ist zu wenig. Das Evangelium war ihnen zu einfach und sie suchten einen faulen Kompromiss. Aber wer das tut, der muss auch das ganze Gesetz halten. Und das ist ein Irrsinn, weil das ohnehin nicht möglich ist. Eine andere Geschichte über einen Elefanten. Ein kleiner Zirkuselefant. Wenn der ganz klein ist, dann wird er ja im Zirkus ja irgendwo in seinem Gelände, das er hat, irgendwie mit einem Pflock in der Erde mit einem kleinen dünnen Seilchen befestigt, dass der nicht wegläuft, der Elefant. Das wäre ja nicht gut, wenn der irgendwo durch die Straßen laufen würde, der kleine Elefant. Nun, das hat er sich gewöhnt und jeder weiß von dem Elefanten, der hat ein elefantastisches Gedächtnis. Ja? Der wird 150 Jahre und der weiß noch am ersten Tag, was gelaufen ist. Ja? Der Elefant hat ein super Gedächtnis. Das ist super, einerseits. Andererseits ist es auch gar nicht so toll, für den jedenfalls. Denn er merkt sich alles. Ja? So. Und nun wird der kleine Elefant immer größer und er wird stark, er wird groß und stark. Ein großer Elefant kann Bäume wegdrücken, kann kleine Bäume sogar ausreißen. Wir waren in Simbabwe, als wir bei den Kindern dort waren, die wir unterstützen, da haben wir da auch eine Safari mitgemacht. Und dann sind wir auch auf einem Elefanten geritten. Das war ein Weibchen, auf dem wir geritten sind. Gewicht 6 Tonnen, ne? Also ist schon einiges. Ne? Das sind einige Autos, die dann quasi vom Gewicht her aufgewogen werden. Das große Männchen, das nebenher lief, das war gar nicht so gut drauf, der wollte nicht irgendwie geritten werden und so weiter. Der wog 8 Tonnen, das war ein richtiges großes Geschoss, ne? Der große Elefant. Und der hat sich irgendwie mal dazwischendurch aufgeregt und an einem Baum gewetzt. Oder ich sage euch, der Baum, der ging aber so, aber ein großer Baum. Und dann hat er sich einen Ast geschnappt, ich weiß nicht, ob der jetzt morsch war, ich glaube nicht, ich glaube, der war noch ganz gut beieinander, den hat er einfach so abgerissen mit seinem Rüssel. In Indien, da gibt es große Elefanten, die bewegen große Bäume, wenn die Bäume gefällt werden, die schieben sie einfach mit ihren großen Zähnen und so weiter und mit dem Rüssel schieben sie die Bäume weg. Ein großer Elefant hat eine Kraft wie ein Bulldozer. Wisst ihr, was das Interessante ist? Wenn dieser kleine Zirkuselefant, der dann größer wird, wenn dieser Zirkuselefant in seinem ausgewachsenen Zustand mit einem kleinen Seil, fast schon ein Bindfaden könnte man sagen, übertrieben, festgebunden wird an einem Pflock, dann bleibt er stehen. Wer hält ihn? Der würde einen kleinen Schubs machen, der würde es noch nicht mal merken. Das wäre wie eine Fliege. Dann hätte er das Seil zerrissen, dann hätte er den Pflock aus der Erde. Aber die Macht der Gewohnheit sagt, das sollst du nicht, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Und er bleibt einfach stehen. Er bleibt einfach stehen, der große Elefant, der alles niederwalzen könnte. Es kann sein, dass Traditionen, dass Gewohnheiten uns manchmal im Wege stehen, um geistlich wachsen zu können, um die nächste Stufe zu erreichen, dass wir sagen, okay, wir geben auch hier alles dem Herrn in die Hand und sagen, so wie dein Wille ist und geben es ihm ab, damit wir in der Freiheit in Christus bestehen können. Und oft ist es so, dass dieses Gedächtnis uns daran hindert, das zu tun. Es kann doch nicht sein, es ist doch ein Skandal, dieses Ärgernis des Kreuzes. Und deshalb werden auch viele unserer Brüder, unserer Geschwister Märtyrer in dieser Welt und werden stark verfolgt, weil sie dieses Ärgernis des Kreuzes, das alleine ja nicht Gültigkeit hat oder nicht ausreichend ist, predigen. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Wahre Freiheit ist vor Missbrauch nicht sicher. Die Verse 13 und 14, da heißt es, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Er erwähnt das also noch einmal und sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Alleine seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe Diener einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich habe so formuliert, wahre Freiheit ist vor Missbrauch nicht sicher. Nach dem Aufruf zur wahren Freiheit wendet Paulus sich jetzt einer wirklichen, realen Gefahr zu. Es gibt diese Gefahr, dass man von der anderen Seite vom Pferd fällt. Man spricht von Freiheit in Christus, aber man lebt nicht in der Freiheit des Christus, sondern man lebt frei von Christus. Versteht ihr den Unterschied? Ob ich in der Freiheit des Christus lebe oder ob ich frei von Christus lebe. Das ist ein entscheidender Unterschied. Nun könnte man sagen, okay, Paulus sagt hier, allein seht zu, dass ihr nicht durch die Freiheit dem Fleisch Raum gebt. Ja, ich denke zum Beispiel an Römer 12, Vers 2, da heißt es, stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist das Entscheidende, was wir tun sollen, aber das tun wir oft nicht. Freiheit wird oft als Deckmantel der Bosheit missbraucht. Leider geschieht es sehr häufig. Nun könnte man sagen, gerade von Seiten der Gemeindeleitung könnte man sagen, okay, das muss ja jeder selber mit sich ausmachen. Das ist doch Selbstbetrug. Es ist tatsächlich so. Also wenn jemand sagt, ich lebe in der Freiheit des Christus, aber ich lebe frei von Christus, los von Christus, dann betrügt er sich nur selbst. Da kann man nur sagen, pack dich an die eigene Nase und wach endlich auf, was du tust. Denn du tust niemand anders etwas als dir. Das ist Selbstbetrug. Aber der Punkt ist natürlich auch dass wir beobachtet werden und wir geben ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis ab, wenn wir so leben. Da gibt es Fragen, die diese Leute dann mit sich tragen. Was ist mit Partys? Darf ich nicht auf Partys gehen? Was ist mit Alkohol? Nun, ich hatte es ja schon erwähnt, Alkohol ist sicherlich nicht Sünde als solches, aber Alkohol in Übermaß getrunken führt auf jeden Fall zu einer losen Zunge, zu einem losen Mundwerk und führt bestenfalls dazu, es kann noch Schlimmeres kommen, es führt zu Sünde. Was ist mit Sexualität außer oder vor der Ehe? Tut doch heute jeder, oder? Da kann es doch so schlimm nicht sein, dass Freund und Freundin auch miteinander in Urlaub fahren. Aber wo ist das Problem? Natürlich, wir sind in einem Zimmer, aber da passiert ja nichts. Ja, ist ja klar. Ja klar. Glaubt doch jeder, oder? Sorry, das sind Fragen, die falsche Freiheit betreffen. Das ist Freiheit, die irgendwo frei von Christus ist, aber nicht Freiheit des Christus ist. Und das ist sehr wichtig, was wir dafür Antworten geben. Was ist mit Ehe, mit Ungläubigen? Sind Ungläubige nicht auch gute Menschen? Ja, bin ich sicher. Es gibt Ungläubige, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, von ihrem Lebenswandel, von ihrer Ethik und Moral. Aber das Problem ist, sie sind nicht errettet. Sie haben nicht den gleichen Herrn wie du und ich. Und deshalb sollten wir das nicht tun, sagt die Bibel. Was ist mit Ehescheidung? Malachi 2, Vers 16, da sagt Gott, ich hasse Scheidungen. Jegliche Art. Ich hasse Scheidungen. Und wir? Wir sind so drüber hinausgehend und sagen, ja, damit können wir umgehen. Matthäus 19, Vers 6 heißt es, sagt Jesus selber, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und wir? Wir leben über den Dingen. Fragen des Musikstils, Fragen der Arbeitsethik, unseres Verhaltens in der Gesellschaft. All diese Fragen kommen hier mit rein. Und wir können ein gutes oder ein schlechtes Zeugnis sein. Merken wir, die wahre Freiheit ist vor Missbrauch nicht sicher. Petrus sagt, wir sollen so leben als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit genommen, sondern als Knechte Gottes. Charles Swindle, der das Buch geschrieben hat, Zeit der Gnade, er sagt im übertragenen Sinne, ich fasse es einfach zusammen, nicht seine Worte direkt, sondern ich zitiere es nicht, sondern ich fasse es zusammen. Er sagt, ein Gradmesser der richtigen Verkündigung der Gnade und, ich füge hinzu, damit auch der Verkündigung der wahren Freiheit in Christus ist, dass sie missbraucht werden kann. Ein Gradmesser unserer Verkündigung ist, dass sie missbraucht werden kann. Da kann man sagen, ja, wie geht das denn? Wenn etwas verkündigt wird, dann darf es doch nicht missbraucht werden können. Ja, ich denke schon. Wenn es nämlich richtig verkündigt ist, dann geht es darum, dass die Nachfolge Jesu freiwillig geschieht. Nicht aus Gehorsam durch das Halten der Gebote, sondern dass wir es freiwillig aus Liebe zu Gott tun. Wie kann das sein, dass es dann zu Missbrauch kommt? Nun, der Teufel, wie ich eingangs schon in einigen Beispielen erwähnt habe, der Teufel betrügt uns. Er stellt uns Angebote vor, die wir mitnehmen können, weil es uns dann besser geht, weil wir dann wirklich frei sind. Und das ist dann Missbrauch. Es ist nicht Eigenständigkeit, sondern es ist Unabhängigkeit und das ist der Fehler. Das ist keine Freiheit. Woran merkst du und merke ich, dass wir auf dem richtigen Pfad sind? Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nun, erstens, der Weg ist schmal und der Weg ist steil. Wie merken wir in der Verkündigung, dass wir das Richtige verkündigen? Nun, dem kann widersprochen werden. Und dem wird widersprochen werden. Da müssen wir ganz klar davon ausgehen. Das sehen viele nicht so, die das jetzt gerade so hören. Damit kann ich aber leben. Damit muss ich leben können als Verkündiger, weil das ist nicht entscheidend für uns. Wahre Verkündigung geht von einem Missbrauch aus, dass man es trotzdem erstens entweder nicht versteht oder zweitens versteht und ungehorsam ist und bewusst den nicht richtigen Pfad wählt. Freiheit, der Missbrauch der Freiheit kann durchaus geschehen und den müssen wir mit einkalkulieren. Die Freiheit geschieht ja auch, dieser Missbrauch der Freiheit geschieht ja auch immer in egoistischer Absicht. Denn ich will ja etwas erreichen. Und jetzt sagt Paulus, genau das soll nicht sein, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wenn du darüber nachdenkst, was du tun kannst, um anderen in Liebe zu dienen, dann stehst du nicht in der Gefahr, diese geistliche Freiheit zu missbrauchen, weil es dann nicht mehr um dich geht, sondern um den anderen. Und dann liegst du richtig. Philipper 2, Vers 4 heißt es ja, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern was dem anderen dient. Darum geht es Paulus. Und er fasst nochmal zusammen und sagt, in Vers 14, wenn einer, das sollten wir uns merken, wenn einer das Gesetz halten will, dann bekommt er jetzt hier die Zusammenfassung, denn er weiß, dass das Gesetz in einem Wort zusammengefasst ist, das Gesetz und die Propheten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit können wir das Gesetz erfüllen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und du bist auf der sicheren Seite. Du lebst, du erfüllst das Gesetz, so wie es gedacht ist. Mit einem Zitat von Siegfried Fietz möchte ich schließen. In einem Lied singt er, also Christus, wirkt als Frucht seines Geistes, wo man wandelt nach seinem Rat, die Liebe, die Freude, den Frieden und räumt alle Zweifel fort. Und in der dritten und letzten Strophe sagt er, ich will in der Freiheit bestehen. Und das ist mein Wunsch auch an dich und an mich. Ich will in der Freiheit bestehen, dass nichts mich gefangen nimmt. Und alle sollen es sehen, dass ein Leben mit Jesus stimmt. Gott segne uns im Nachdenken. Amen.